HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Bolsonaros evangelikaler Beistand, wie Pfingstkirchen den brasilianischen Präsidenten im Wahlkampf unterstützen. September-Testament, vor genau 500 Jahren revolutionierte Luther mit seiner Bibelübersetzung die deutsche Sprache. Und unser Sonntagsthema, warum Helfen Freude macht und sogar gesund ist. Anlass ist die bundesweite Aktion mit Namen 5000 Brote der Konfirmandinnen und Konfirmanden, die heute startet. Unter anderem sprechen wir dazu mit dem Arzt und Neurowissenschaftler Joachim Bauer. Er ist Autor des Buches »Das empathische Gen«. Lange Zeit galt Brasilien als Bollwerk des Katholizismus, doch die römische Kirche verliert rasant an Mitgliedern. Rund 70 Millionen Brasilianer sind heute Mitglieder einer evangelikalen Pfingstkirche. Damit sind sie zu einer der wichtigsten Wählergruppen in Brasilien geworden. Und dabei geben die evangelikalen Pastoren ihren Gläubigen klare Wahlkampfempfehlungen, meistens zugunsten von Jair Bolsonaro, der als zweiten Vornamen Messias trägt und sich gern auch als solcher präsentiert. Sein persönlicher spiritueller Berater ist dabei Silas Malafaia. Der studierte Psychologe leitet eine sehr einflussreiche Kirche mit 150 Tempeln. Auch Bolsonaros dritte Ehefrau Michelle ist Anhängerin. Anne Herberg hat einen Gottesdienst besucht, der zur Wahlkampfshow wurde.
Sie strecken ihm die Hände entgegen, als stände der Leibhaftige selbst da. Pastor Silas Malafaia, 63, läuft sich erst ein bisschen warm, bevor er mit erhobenem Zeigefinger seine Meinung zu den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen Brasiliens ins Mikrofon schreit. Wer Drogen verteidigt, wer Abtreibung verteidigt, wer die Homo-Ehe verteidigt, für den sind wir die Fundamentalisten. Wie konnte es nur so weit kommen? Das ist die Kultur des Marxismus. Der kontrolliert das Denken. Es ist schlimmer als die Diktatur. Im Namen von Jesus, die Plünderer der Nation werden nicht an die Macht zurückkehren. Der prominente Pfingstprediger ist Chef der evangelikalen Megakirche Versammlung Gottes für den Sieg mit Christus. Neben der Hauptkirche hier in Penha, einem Arbeiterviertel in Rios Nordzone, unterhält sie rund 150 weitere Tempel im Land und hat rund 12 Millionen Anhänger. Damit die auch wissen, wo sie bei der Wahl am 2. Oktober ihr Kreuzchen setzen sollen, hat Malafaia seinen Kandidaten an diesem Tag gleich mitgebracht. Noch nie in der Geschichte Brasiliens hatten wir einen Präsidenten, der das christliche Volk so ehrte wie Jair Messias Bolsonaro. Mito nennen sie ihn hier, Mythos. Bolsonaro steht neben Malafaia und lächelt andächtig. Im einst größten katholischen Land der Welt bekennen sich heute 70 Millionen zu einer evangelikalen Kirche. Jeder dritte Brasilianer, Tendenz steigend. Und die Mehrheit ihrer Anhänger wählt laut Umfragen Bolsonaro. Unser Präsident verteidigt unsere Prinzipien. Die linke Arbeiterpartei versucht, Kirchen zu infiltrieren und Kinder mit dem Sozialismus zu indoktrinieren. Sozialismus bedeutet Elend. Die großen Pfingstkirchen predigen das sogenannte Wohlstandsevangelium. Wer Gott huldigt, der wird belohnt, und zwar schon im Hier und Jetzt. Das kommt gerade dort gut an, wo der Staat fehlt und jeder alleine gucken muss, wie er die Familie durchkriegt. Die Zeitschrift Forbes schätzte Malafaias persönliches Vermögen vor 10 Jahren schon auf 150 Millionen US-Dollar. Er selbst bestreitet das. Die evangelikale Kirche ist eine Macht. Und natürlich werden wir auch Einfluss nehmen. Jawohl. Und wir erklären, niemand wird bei diesen Wahlen Betrug am souveränen Willen des Volkes begehen. Wieder eine klare Botschaft. Schließlich predigt Bolsonaro seit Wochen, er könne die Wahlen nur dann verlieren, wenn es Wahlbetrug gäbe. Nur Gott, sagte er ein anderes Mal, entferne ihn aus der Präsidentschaft.
Bolsonaros evangelikaler Beistand, wie Pfingstkirchen den brasilianischen Präsidenten im Wahlkampf unterstützen. Die Wahl zum neuen brasilianischen Präsidenten findet am kommenden Sonntag statt. In dieser Woche ist es wieder soweit. Konfirmandinnen und Konfirmanden aus evangelischen Kirchengemeinden finden sich bei ihrem örtlichen Bäcker ein und backen Brot für einen guten Zweck. 5000 Brote heißt die Aktion des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt. Sie findet zum 10. Mal statt und wird heute Morgen in Hanau-Steinheim für die beiden beteiligten hessischen Landeskirchen zentral eröffnet. Wolfgang Hettfleisch berichtet.
Durch die Backstube der Bäckerei Mangelmann Rosen in Hanau-Großauheim weht ein Duft, der an sehr feinen Essig erinnert. So wie es sein soll, wenn Sauerteig geknetet und zu Brotlaiben geformt wird. In diesem Fall von Jugendlichen aus zwei evangelischen Kirchengemeinden in Hanau. Für viele eine ganz neue Erfahrung.
Sehr ungewohnt, sehr klebrig.
Weihnachten mache ich schon öfter mal Teig, aber normal, so als Hobby weniger. Da backen eher andere.
Mein Vater macht manchmal Pizzateig, aber da helfe ich nicht mit.
In der Backstube ist das anders. Schließlich sind es die Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst, die das Brot verkaufen. Heute nach dem Gottesdienst im Steinheimer Familien- und Generationenzentrum.
Ich finde es schon gut, weil wir dann auch wissen, woher das Brot kommt, wie es gemacht wird. Und ja, ich finde die Verbindung zum Erntedankfest eigentlich sehr schön.
Ein logischer Zusammenhang für Heike Zick-Kuchinke. Der Pfarrerin der Steinheimer Gemeinde ist wichtig,
dass hier eines der Grundnahrungsmittel bereitet wird für uns. Es reicht für jeden. Das ist sozusagen auch die biblische Botschaft. Und das soll auch hier nochmal deutlich werden, dass das ein hohes Gut ist, mit dem er entsprechend auch umgehen soll.
Dass er Werte vermitteln kann, für die er mit seinem Betrieb steht, ist für Bäckermeister Matthias Rosen einer der Gründe, warum er schon seit Jahren für die Aktion 5000 Brote, aber auch für Kita- und Grundschulkinder seine Backstube öffnet.
Ich finde auch schön, dass man den Kindern ein bisschen beibringen kann, woher kommt Brot, dass wir das hier tagtäglich frisch backen. 30 Kilometer weiter ist die Mühle. Die Bauern, die die Mühle beliefern, sind umliegend. Da kommt unser Mehl her.
Wo und wie das entsteht, was auf den Tisch kommt, weiß laut Rosen längst nicht jedes Kind.
Ich kenne einige Horrorstories, gerade von Freunden, die Lehrer sind, wo die Kinder echt nicht wissen, wie, wo, was herkommt. Aber meistens, wenn sie bei uns in die Backstube kommen, dann haben viele schon ein bisschen Vorwissen.
Für den 13-jährigen Colin gilt das eher nicht. Dafür hinterlässt der Besuch in der Backstube ordentlich Eindruck.
Ich habe damit jetzt noch nicht so viel am Hut gehabt. Und das ist jetzt mein erstes Mal. Wir verkaufen die Brote ja auch. Mit den Einnahmen helfen wir ja auch noch anderen Leuten. Man bekommt einen Bezug dazu.
Der 14-jährige Leo muss nicht mehr überzeugt werden. Wenn es darum geht, wer aus der Gruppe schon mal Sauerteig geknetet hat, ist er die Ausnahme.
Ich backe sehr gerne und ich habe auch schon viel Brot gebacken. Mein Vater und meine Oma backen viel und deshalb helfe ich da auch manchmal mit.
An der Aktion 5000 Brote beteiligen sich Konfirmandinnen und Konfirmanden aus allen Landeskirchen der evangelischen Kirche in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt in den Wochen bis zur Adventszeit.
5000 Brote, die bundesweite Hilfsaktion der Konfirmanden, wird heute Morgen in Steinheim eröffnet. Die Jugendlichen merken, dass sie mit ihrem Einsatz konkret helfen und etwas Gutes tun können für andere und werden am Ende auch selbst das gute Gefühl haben, etwas Sinnvolles getan zu haben. Denn das weiß inzwischen auch die Hirnforschung. Helfen tut gut und es macht sogar gesünder. Dem wollen wir heute in unserem kleinen Sonntagsthema bei HR Info Himmel und Erde nachgehen. Der Hirnforscher Joachim Bauer sagt, ein mitfühlendes Leben, das sich anderen zuwendet, begünstigt Genaktivitäten, die der Gesundheit dienen. Mit ihm hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse darüber gesprochen.
Herr Bauer, Ihr jüngstes Buch heißt Das empathische Gen. Das ist eine Anspielung auf das auch bekannte Buch von dem britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins. Der schrieb damals über das egoistische Gen. Sie markieren also einen deutlichen Unterschied. Warum möchten Sie uns auf unser empathisches Gen aufmerksam machen?
Vielleicht muss ich vorneweg schicken, dass es das einzelne empathische Gen natürlich so nicht gibt, sondern das ist eine Metapher, ein Gleichnis. Und was ich mit dieser Metapher meinte, ist Folgendes. Wir wissen, dass fast alle Krankheiten, die uns Menschen beschweren können, durch schleichende entzündliche Prozesse begünstigt werden. Und wir wissen aus der Forschung der letzten Jahre, dass dafür etwa 50 Gene verantwortlich sind, die solche schleichenden entzündlichen Prozesse machen können. Und die Forschung der letzten Jahre hat nun was ganz Spannendes herausgefunden, nämlich, dass wenn Menschen aus freien Stücken und aus tiefstem Herzen anderen Menschen Gutes tun, dass dann diese problematischen Entzündungsgene in ihrer Aktivität gedämpft werden und dass dadurch Gesundheit geschützt wird. Das heißt, wenn wir in gutem Einvernehmen mit anderen sind, wenn wir freiwillig aus Freude für andere etwas tun, dann führt das zu Effekten auf die Aktivität von problematischen Genen, nämlich diese Gene werden dann in ihrer Aktivität reduziert, sodass Gesundheit geschützt wird.
Sie schreiben, Professor Bauer, der Mensch sei eigentlich auf ein prosoziales Leben ausgerichtet. Was meinen Sie damit?
Ja, wir wissen aus Forschungen, die schon Jahre zurückreichen, dass wenn wir im Dauerkonflikt mit anderen Menschen sind, wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns das Gefühl geben, dass wir nicht akzeptiert sind, dass wir nicht so sein dürfen, wie wir sind, dass wir dann in unserem Körper Stressgene aktivieren, die dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen und das Immunsystem schwächen, sodass dann auch Tumorerkrankungen zum Beispiel leichter entstehen können. Also gute soziale Erfahrungen zu machen, ein Umfeld zu haben, wo wir spüren, hier darf ich so sein, wie ich bin, hier werde ich als Mensch angenommen. Das ist ausgesprochen gesundheitsdienlich. Und die neuere Forschung, um die sich jetzt mein letztes Buch dreht, die zeigt eben, dass es auch umgekehrt gilt, dass wenn wir anderen Gutes tun, wenn wir zum Beispiel Kindern helfen in ihrer Entwicklung, wenn wir Nachbarn helfen, die unsere Hilfe brauchen, Kollegen helfen, wenn wir alten Menschen helfen, die unsere Hilfe beanspruchen, dass das auch in unserem Körper die biologische Gesundheit begünstigt.
Also wenn Sie dieses Bild vom empathischen Gen verwenden, dann heißt das aber nicht, dass wir einfach den Genen ausgeliefert sind, ob nun gut oder schlecht, sondern dass wir tatsächlich durch unser Handeln, unsere Lebenseinstellung aktiv Einfluss nehmen auf unsere Gene. Ist das so?
So ist es. Ich habe viele Jahre in der Genforschung gearbeitet, übrigens anders als der von Ihnen vorhin zitierte Richard Dawkins, der nie selber an Genen geforscht hat, aber eben sehr gewagte Theorien über Gene aufgestellt hat. Und wie wir wissen aus der modernen Genforschung, in der ich viele Jahre tätig war, dass das Entscheidende für Gesundheit und Krankheit eben ist, wie wird die Aktivität der Gene reguliert, wie wird die Aktivität eingestellt. Und die muss so eingestellt werden, dass es unserer Gesundheit dienlich ist. Und das heißt, die Gene sind nicht sozusagen das Urteil darüber, wie unser Leben verlaufen wird, sondern umgekehrt die Art, wie wir leben, in welchen Umwelten wir leben, welche sozialen Umwelten wir haben, auch das spielt eben hier eine entscheidende Rolle. Das beeinflusst in hohem Maße mit, wie unsere Gene in ihrer Aktivität reguliert werden, also insbesondere, ob sie gesundheitsdienlich oder krankheitsförderlich aktiviert werden.
Helfen tut gut und ist gesund. Das waren Fragen an den Arzt und Psychotherapeuten und Neurowissenschaftler Joachim Bauer. Das Buch, das er darüber bei Herder geschrieben hat, lautet »Das empathische Gen«. Dass Helfen an sich schon gut ist, bezweifelt im Normalfall niemand. Dass Helfen auch eine Art Lebensprinzip sein kann und geübt werden kann als Lebenseinstellung, das wissen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Jeden Tag eine gute Tat, so lautet das weltbekannte Motto der Pfadfinder. Wie wird das heute gelebt und gilt das überhaupt noch? Steffi Hoffmann hat nachgefragt.
In ihrem Gruppenraum in Lampertheim treffen sich die Jugendleiter der katholischen Pfadfindergruppe St. Georg. Sie besprechen vergangene Aktionen wie etwa die Kerwe zuletzt, aber auch Pläne für die kommenden Wochen, bei denen Geld für die Jugendarbeit gesammelt werden soll. Alle tragen wie selbstverständlich ihre khakifarbene Kluft mit den Aufnähern. Damit sieht man direkt, das sind Pfadfinder und das gehört auch irgendwie dazu, erklärt Ronny Gutschalk.
Also eigentlich gibt es eine Standardkluft, wo eigentlich nur 4 Aufnäher drauf sind, aber bei uns ist es so, dass es für jede Aktion eigentlich einen Aufnäher gibt und die näht man sich dann auf die Kluft drauf und dann ist es einfach, wenn man auf einer anderen Aktion wieder ist, dann sieht man gleich wieder, ah, du warst auch dabei und dann kommt man immer gleich ins Gespräch.
Diese Aktionen dienen vor allem dazu, anderen zu helfen, egal ob innerhalb der Pfadfindergruppe, der Kirchengemeinde oder in der Stadt.
Nach über 20 Jahren Pfadfinder hier in Lambertheim hat man schon so einige Aktionen mitgemacht. Also wir haben auch im Stadtpark zum Beispiel schon den ganzen Stadtpark umgewühlt, letztes Mal den Pfarrgarten, wir haben aber auch den Kindergarten komplett renoviert. Ja, Hilfe wird heutzutage überall gebraucht. Also wir werden oft angeschrieben, mittlerweile auch bei Unterstützung, gerade für Flüchtlinge und so weiter, ob wir da helfen können. Also heutzutage, wenn man das alles bezahlen müsste, was wir an Stunden leisten, wäre ganz schön teuer.
An der Wand im Gruppenraum hängt ein Plakat mit Pfadfinderregeln. Diese Leitlinien, wie etwa gegenseitiger Respekt, umweltbewusstes Handeln und Durchhaltevermögen, sollen Kindern und Jugendlichen zeigen, worauf es im Leben ankommt. Und einer der wichtigsten Punkte ist dabei das gegenseitige Helfen, sagt Pfadfinderin Alicia Siegel.
Das dritte Pfadfindergesetz ist eben, als Pfadfinder bin ich höflich und helfe da, wo es notwendig ist. Und außerdem haben wir das Pfadfindergesetz, als Pfadfinderin und als Pfadfinder gehe ich zuversichtlich und mit wachen Augen durch die Welt. Und ich denke, das sind die zwei Gesetze, die am meisten beschreiben, nach welchem Leitbild wir helfen leben.
Und das gilt natürlich immer und nicht nur, wenn man gerade die Kluft trägt. Es gehe bei der Pfadfinderarbeit mit den Kindern vor allem darum, Werte zu vermitteln, ihnen schöne Erlebnisse zu bereiten und ihnen zu zeigen, man muss selbst etwas leisten und auch Gutes tun, dann kommt das auch wieder zu einem zurück.
Hilfsbereitschaft bei den Pfadfindern und wie das Motto jeden Tag eine gute Tat heute gelebt wird. Das ist mein kleines Sonntagsthema in HR Info Himmel und Erde. Die Hilfsbereitschaft und warum sie uns selbst auch gut tut, steht dabei im Mittelpunkt. Fraglos sehr viel Hilfsbereitschaft hat vor einem Jahr die Flutkatastrophe im Ahrtal geweckt. Viele haben gespendet, andere sind dorthin gefahren, um direkt anzupacken und mit aufzuräumen. Und wieder andere waren als professionelle Helfer vor Ort, so wie Wolfgang Henn. Er ist Notfallseelsorger und hatte im Ahrtal viele Einsätze. Ihn hat Lothar Bauerochse zu seinen Erfahrungen mit der dortigen Hilfsbereitschaft befragt.
Herr Henn, diese große bundesweite Hilfsbereitschaft, wie wichtig war das damals für die Menschen im Ahrtal?
Es war sehr wichtig als Zeichen der Anteilnahme. Sie müssen sich vorstellen, so eine Katastrophe löst erstmal einen Schock aus. Und dann sind die einen in einer Art von Schockstarre und können einfach nicht reagieren. Und andere sind dabei, ganz emsig was zu tun, um aus diesem Gefühl, ich bin jetzt Opfer, ich kann nichts machen, herauszukommen. Mhm. Und wenn dann Helfer kommen, dann haben die Leute das Gefühl, ja, es ist wirklich ganz dramatisch. Wir haben das nicht nur geträumt, sondern es ist wirklich so schlimm, dass viele Leute kommen und mit anpacken. Das war so nicht erwartet worden. Da war die Überraschung groß, dass so viele kamen und sich da engagiert haben. Also diese Anteilnahme, die durch diese Hilfe deutlich wurde, das war das Entscheidende, denke ich.
Wenn man jetzt so durchs Ahrtal fährt, da sieht man ja immer noch sehr, sehr viele Schäden. Da ist noch immer viel zu tun. Wie ist das denn heute mit der Hilfe? Normalerweise braucht Hilfe ja langen Atem. Gibt es den?
Ja, es gibt den. Aber es ist natürlich auch so, dass viele Helfer jetzt nicht mehr kommen können, weil halt der Alltag, das normale Leben, jetzt wieder bei ihnen Einzug gehalten hat.
Genau.
Es gibt Helfer, die haben entschieden, ich habe da so viel geholfen, Ahrtal, ich suche mir jetzt ein Haus, eine Familie und will da den Kontakt halten. Und dann haben sich viele Beziehungen ergeben. Und dann weiß ich von einer Familie, dass sie sagt, jetzt kommen alle 14 Tage, kommen die und helfen uns, weil die also auch handwerklich geschickt sind und die machen dieses und jenes. Also diese Kontinuität ist dann durch diese Bindung, diese Beziehung entstanden.
Und wie beobachten Sie das? Was ist so wichtig in dieser Beziehung, wenn da etwas Langfristiges entsteht?
Ja, dieses Gefühl, mit dieser Katastrophe nicht allein zu sein. Dass also es Menschen gibt, die entweder das Know-how haben, etwas jetzt zu machen, also zu reparieren, oder vielleicht wissen, wo man Geld bekommen kann, wo man sich hinwenden muss, wenn man Hilfe braucht. Also all das, was man so in der Katastrophe nicht hat. Sie müssen sich das vorstellen, die Menschen leben teilweise wie in einer Blase. Sie versuchen, den Alltag zu organisieren und gleichzeitig die Katastrophe zu bewältigen. Sie müssen ihrer Arbeit nachgehen und müssen gleichzeitig schauen, wie der Wiederaufbau gelingt. Und dann haben sie also kaum Zeit und den Blick für was anderes. Also alle Hilfe muss ihnen quasi herangetragen werden, muss gesagt werden, da und da gibt es das. Und dann sind Leute oft auch überrascht und sagen, oh, das wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt. Also das ist halt dieses Phänomen, so man ist so mit sich beschäftigt, dass man also nicht rechts und links guckt.
Sehr verständlich. Wie beobachten Sie das? Was bedeutet das für die Helfer, dass die sich so lange binden? Warum tun die das?
Auf der einen Seite haben sie das Gefühl, da tue ich etwas Sinnvolles. Also wenn ich sonst vieles tun muss in meinem Arbeitsleben, wo ich mich frage, ist das jetzt wirklich so sinnvoll? Oder Ja, was bringt das? Haben Sie hier einen sichtbaren Erfolg? Sie sehen die strahlenden Augen der Leute, den Dank, den Sie da bekommen. Und Sie merken, dass Sie mit Ihren Möglichkeiten was bewirken können. Also Sie erleben, ich habe Talente für irgendwas, sag ich mal jetzt für ein handwerkliches Wiederaufbau oder ich kann mit Leuten reden. Ich habe da ein Händchen dafür, Gespräche zu führen. Also Sie spüren, dass Sie mit Ihren Kräften, mit Ihren Talenten etwas bewirken können.
Ich wollte gerade fragen, Herr Henn, welche Rolle spielt dabei die Kirche? Sie sind ja zunächst eben, wie Sie sagten, durchaus mit etlichen Notfallseelsorgern da gewesen, aber auch heute als Seelsorger noch tätig. Welche Rolle spielt da gerade die Kirche?
Ich denke, sie hat eine dreifache Rolle. Das eine ist, durch das Personal, das sie zur Verfügung stellt, ist sie den Menschen nahe und kann denen praktisch dann helfen, das zu bewältigen, was zu bewältigen ist. Das zweite ist, sie bietet Räume an, wo Menschen sich treffen können. Ich denke noch an den Gottesdienst am zweiten Tag der Flut, wo man einfach sich spontan getroffen hat, in ökumenischer Verbundenheit, katholisch-evangelische Seelsorger, haben dann freitagsabends dann eingeladen, einfach spontan, das hat sich schnell rumgesprochen. Denn hier in Sinsig hatten wir die Situation, dass neben zwei Toten auch die Bewohner des Lebenshilfehauses, also behinderte Menschen, in der Flutnacht umgekommen sind. Und ich habe selten einen so emotionalen Gottesdienst erlebt, wo geweint wurde, geklagt wurde. Also Kirche bietet einen Raum an, wo Menschen zusammenkommen können, wo Dinge in Wort gebracht werden, also wo man versucht, für das, was eigentlich unaussprechlich ist, Worte zu finden, anzubieten, so dass man das einfach auch miteinander teilen kann. Mhm. Also nicht einfach wortlos bleibt, sondern dass man das miteinander teilt. Und das dritte ist die finanzielle Seite, dass man also da über Diakonie und Spenden, die jetzt eingegangen sind, ganz vielen Leuten eine Soforthilfe geben konnten. So der ersten Phase, bevor das Offizielle anläuft, einfach so eine Überbrückung geben konnte. Mhm. Aber das, denke ich, war so die Bedeutung der Kirchen.
Die Flut und die Welle der Hilfsbereitschaft, das waren Fragen an den Notfallseelsorger Wolfgang Henn. Er hat im Ahrtal viele Einsätze in dieser Funktion gehabt. Und zum Schluss schauen wir auf ein historisches Datum, das unser aller Leben maßgeblich beeinflusst hat. Vor genau 500 Jahren hat Martin Luther eine revolutionäre Tat vollbracht. Er hat nämlich seine Bibelübersetzung auf Deutsch hergestellt und veröffentlicht. Damit ermöglichte der Reformator nicht nur vielen Menschen, die Bibel selbst zu lesen und verstehen zu können, er schuf damit auch die Basis für eine einheitliche deutsche Sprache. Michael Hollenbach zeichnet das für uns nach.
1521 ist Luther auf dem Heimweg vom Reichstag zu Worms. Dort ist er als Ketzer verurteilt worden. Sein Leben ist in Gefahr. Nach einer fingierten Entführung findet er auf der Wartburg Schutz. Dort übersetzt er das Neue Testament ins Deutsche in 73 Tagen.
Und Luther muss wirklich im Fiebereifer daran gearbeitet haben, um das in dieser relativ kurzen Zeit und in dieser Qualität fertig zu bekommen.
Jochen Birkenmeier ist Leiter der Stiftung Lutherhaus Eisenach. Luthers Bibel war damals nicht die erste Übersetzung ins Deutsche, aber mit Abstand die beste, meint der Sprachwissenschaftler Peter Schlobinski.
Man kann sicherlich sagen, also dass keine Person die Entwicklung des Deutschen so geprägt hat wie Luther. Also für mich jetzt als Soziolinguist ist es dann eben noch besonders interessant, dass er ja, wie er selber geschrieben hat, also in dem Sendbrief zum Dolmetschen, dem Volk aufs Maul geschaut hat.
Luthers Bibelübersetzung ist tatsächlich für unsere deutsche Sprache ein ganz wichtiges Datum, weil mit Luthers Bibel tatsächlich die Grundlage für eine gemeinsame deutsche Schriftsprache überhaupt erst geschaffen wurde.
Ergänzt Jochen Birkenmeier. Dass sich das Neuhochdeutsche als eine Art Standardsprache durchsetzen konnte, lag auch am schriftstellerischen Talent Luthers. Der Reformator hat für seine Übersetzung neue Wörter erfunden, wie zum Beispiel
Feuereifer, Herzenslust, Denkzettel, Fallstrick, Lockvogel, Lückenbüßer, Mördergrube, Rotzlöffel, Schandfleck.
Auch viele Redensarten stammen aus der Feder des Reformators, unter anderem
sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, sein Schärflein dazu beitragen, wieder den Stachel löcken oder im Dunkeln tappen.
Im September 1522 erschien Luthers erste Übersetzung des Neuen Testaments. 1534 lag dann die erste Übersetzung der ganzen Bibel vor. Luther und sein Übersetzungsteam waren stilbildend für Jahrhunderte. Selbst Koranübersetzungen des 20. Jahrhunderts kopierten noch den Sprachstil der Lutherbibel. Und wie würde Luther heute die Bibel übersetzen? Würde Luther heute auch gendern?
Ich kann mir vorstellen, so viele Freiheiten, wie Luther sich durchaus genommen hat, würde er sich das heute auch nehmen.
Meint Jochen Birkenmeier von der Luther-Stiftung in Eisenach.
Das Septembertestament vor genau 500 Jahren revolutionierte Martin Luther mit dieser Übersetzung die deutsche Sprache. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.